Ja, willkommen zu Radio Evolve. Willkommen, Liane Dirks. Freut mich, dass du da bist, Liane.
Ja, ich freue mich auch. Endlich mal wieder auf Sendung sozusagen. Ich habe ja früher viel Radio gemacht und es freut mich jetzt.
Schön. Ja, Liane, du bist Schriftstellerin, hast viel auch im Rundfunk gearbeitet, wie du sagst, aber viele Bücher geschrieben, Romane, essayistische Bücher und auch Bücher zur Biografiearbeit, zum Schreiben. Und ich würde sagen, Schreiben, Biografie, Kommunikation auch zu diesen essentiellen Themen ist so für dich ganz wichtig geworden in deinem Leben. Du bist auch Meditations- und Tai-Chi-Lehrerin, also so an diesen wesentlichen Fragen dran. Und zum Anfang einfach die Frage an dich, wie für dich die Biografie oder die biografische Arbeit mit unserem Lebensweg so wichtig geworden ist, so zentral geworden ist.
Ja, da kann ich immer wieder neu drüber nachdenken, um es vielleicht einfach zu machen. Ich hatte diesen verwegenen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Der wurde immer drängender. Und das, obwohl ich immer nur 1,5 Seiten geschrieben habe und die dann scheußlich fand. Und alles war nie gut genug. Aber dann kam plötzlich das Thema und es war wie so oft beim Einsteigen ins literarische Schreiben auch die eigene Lebensgeschichte. Und es kamen Menschen, die mir Mut gemacht haben, sie zu schreiben und mich dabei unterstützten. Und dieses Buch, Titel Die liebe Angst, ist jetzt seit 40 Jahren auf dem Markt und in gewisser Hinsicht muss ich jetzt leider sagen, genauso aktuell wie früher, weil es das erste Buch war, in dem es um Kindesmissbrauch ging. Und zugleich ist es eben nicht ein Buch über Kindesmissbrauch gewesen, sondern ein Roman. Und mir war es von Anfang an wichtig, die Perspektive eines Kindes, was ja fast verwegen ist für einen Erstling, aus der Perspektive eines Kindes zu schreiben, zumindest das zu versuchen. Wie erlebt eigentlich ein Kind so einen Alltag? Und da kann man sagen, da war halt das erste große biografische Thema da. Und ich habe selber erlebt, wie sehr es verändert hat, zu wie viel Gutem es beigetragen hat, wie fordernd es war und zugleich wie befreiend. Und dann ist mir im Leben jemand begegnet, Christina Schiwulska, eine Auschwitz-Überlebende, die sich in Auschwitz unter anderem damit gerettet hat, dass wenn sie ein Stückchen Papier zur Seite nehmen konnte, hat diese Frau sage und schreibe in Auschwitz Gedichte geschrieben. Und mir hat sie die große Kraft, diese Bedeutung, sich auch in ganz existenziellen Situationen ins Kreative zu retten, übermittelt. Und das war, wie man sich vorstellen kann, eine große Begegnung und führte dann nach vielen Jahren dann auch endlich zu meinem zweiten Roman, in dem ich meine Begegnung mit ihr und ihre Geschichte nach Auschwitz geschrieben habe. Nicht die in, das hat sie selber gemacht, sondern die Zeit danach. Und so habe ich, glaube ich, ein Thema gefunden, was mir heute so am Herzen liegt, nämlich dieses Überwinden von Täter-Opfer-Geschichten, sondern das Anschauen, was heißt es, Mensch zu sein? Und wie holen wir uns das Menschsein zurück? Und man kann sich denken, dass ich mit vielen Menschen arbeite. Ich habe schon mit sehr, sehr vielen Menschen gearbeitet, aber dass es oft Menschen sind, die kommen zum biografischen Schreiben, geradezu typisch, weil sie in der Krise sind, weil sie was bewältigen möchten, weil sie was klären möchten. Und das ist eine Aufgabe, die in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Und es ist sehr wichtig, zu überlegen, mit welcher Haltung mache ich das? Was ist die Tiefe dieser Arbeit?
Mhm. Und was ist deine Erfahrung auch, also in deinem eigenen Schreiben, auch deine eigene Biografie, dich da so hineinzuschreiben, nochmal hineinzubegeben oder auch jetzt in die Biografie der Christina und dann auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Was ist es im Schreiben und im Erzählen dessen, was gewesen ist, was so diese vielleicht auch heilende Kraft oder dieses Vergewissern des Menschseins oder der tieferen vielleicht Bewegung des Menschseins, auch jenseits von Täter und Opfer und vielleicht solchen Zusammenhängen, die ja auch ihre Realität haben. Aber was ermöglicht dieses Erzählen des eigenen Lebens?
Es ermöglicht auf verschiedenen Ebenen sehr viel. Es ist zum einen ein Akt der Befreiung. Es erleichtert. Und das tut es, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, nicht gleich beim Schreiben. Denn beim Schreiben rufen wir ja die Dinge auch wieder wach. Und man muss sich darauf gefasst machen. Man muss das wissen. Dann entsteht aber ein befreiender Effekt. Und was ich immer wieder erlebt habe und was sehr wichtig ist zu wissen, es geht nicht nur um die eigene Geschichte. Wir befreien Felder, sag ich immer. Man kann sich das wie energetische Felder vorstellen. Und man merkt das im Leben an den Auswirkungen. Man wird jemand anders dadurch. Es begegnen einem andere. Aber wir können auch, wenn wir auf eine spirituelle, geistige, bewusstseinsmäßige Ebene gehen, sagen, dass wir wirklich auch an kollektiven Feldern arbeiten. Und deswegen ist das eine kostbare und wichtige Arbeit. Und zum anderen entsteht ja der Effekt, dass etwas, was sich an mir ereignet hat, plötzlich durch mich in die Hand genommen wird und gestaltet wird. Denn Schreiben ist ein Akt der Gestaltung. Ich hole mir die Schöpferkraft zurück und verwandle das, wo ich tatsächlich Opfer war, in etwas, mit dem ich jetzt ganz anders umgehen kann. Und wenn es gut geht, sogar auch ein bisschen spielerisch umgehen kann und wieder Luft und Atemraum reinbringe. Und das ist ja auch etwas, was du in deinen Büchern betonst, dieser poetische Raum. Ich nenne es den erzählten Raum, aber das ist der poetische Raum. Es kommt Luft rein, Atemraum, Atmosphäre. Und zu merken, dass ich bin nicht ein festgeschriebenes Objekt durch das, was sich an mir ereignet hat, sondern ich bin das Leben selbst. Und das ist kostbar, befreiend und gut, wenn ich das in den Seminaren mache, kommt ja noch hinzu, dass wir im Kreis des Vertrauens uns das vorlesen und darüber austauschen, und zwar über den Text austauschen, über dieses Dritte, das entstanden ist. Und das bringt natürlich auch nochmal eine Ebene mit rein, die man ganz einfach sagen kann: Trost, ich bin nicht allein, da ist ja noch so jemand, da kann ich in Kontakt gehen, da ist ein Resonanzfeld. Und das andere, dass ich nicht mehr über meine Erlebnisse allein rede, wie wir das machen und was ja auch sehr, sehr hilfreich sein kann, sondern ich sage auch einfach: Wie hat mir dieser Text gerade gefallen? Konnte ich mitgehen? Wie ist denn der, wenn ich den ins Präsens setze? Wie ist denn der, wenn ich den vielleicht ein bisschen kürzer und knapper mache? Und jetzt kommt eben der Atemraum, das Spiel, die gestalterische Kraft rein. Und das ist einfach lustvoll. Und man merkt plötzlich, dass man schreckliche Sachen nochmal wachruft, aber Spaß dran hat, die gut zu formulieren. Und dann kriegt alles einen anderen Kick und wird kostbar.
Und ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich war ja auch in einigen deiner Seminare mit dabei und habe das auch immer als sehr besonderen Moment oder Prozess erfahren, wenn Geschichten geteilt werden. Und ich finde es jetzt ganz schön, wie du das ansprichst, dass da etwas Drittes entsteht, kenne ich ja auch selber vom Schreiben, dass etwas, man nicht einfach nur so, es geht ja auch fast gar nicht, die Lebensgeschichte einfach erzählt, sondern sie im Erzählen auch gestaltet und auch ein Stück weit vielleicht durchleuchtet oder irgendwie durchlässig macht für die größeren Fragen des Menschseins, die immer auch ganz einzigartig individuell sind, aber eben auch darüber hinausgehen. Und bei dir höre ich das ja auch als ein Anliegen, so diese je eigene Lebensgeschichte auch für das größere Eingebundensein im Ganzen des Lebens zu öffnen. Kannst du doch sagen, warum dir auch diese Öffnung oder diese Beziehung, sage ich mal, vom je eigenen Lebensweg und Schicksal vielleicht auch zum größeren Leben so wichtig ist?
Ja, das ist, denke ich, eine menschheitsgeschichtliche Entwicklung, die wir jetzt zuletzt gegangen sind. Es ist ja auch wichtig gewesen, dass ich zu erzählen, wie ist Biografie entstanden? Das hat man ja gar nicht so gemacht, zu sagen, ich habe das und das erlebt. Wie ist das in die Welt gekommen? Es ist halt nur so, und was ja auch, das kann man sogar als ein bisschen logisch begreifen, es ist nur so, dass es aus der Abgrenzung entstanden ist. Und wir auch Biografie sehr oft, so im klassischen Sinn, im Moment gibt es ja sehr viele Angebote, plötzlich ist so ein richtiger Hype in der Biografiearbeit, wo aber sehr oft klassisch erzählt wird aus dem Ich bin so und du bist anders, aus der Trennung heraus, um sich selbst auch genauer zu erfahren. Und das ist sehr gut verständlich. Für mich ist der nächste Schritt dran, dass wir wirklich eine Ebene betreten, wo wir aus dem Bewusstsein der Verbundenheit heraus unsere Einzigartigkeit uns erzählen dürfen. Und dieses Bewusstsein der Verbundenheit versuche ich einmal hier durch meine Bücher Sein und Werden und auch durch die Romane weiterzugeben, aber eben auch in den Seminaren dafür ein Feld zu schaffen. Wer sind wir? Was haben wir gemeinsam? Und was ist sozusagen wie bei den Blumen auf dem Feld? Warum ist jetzt jeder eben trotzdem einzigartig und darf sich dran freuen? Und das ist mir sehr wichtig, das zu betonen, damit nicht weiter diese, ja, woran unsere Welt ja leidet, diese ständigen Abgrenzungen und Ausgrenzungen erfolgen, um sich selbst zu erkennen. Wir dürfen uns in der Verbundenheit erkennen. Und wir machen das ja sogar, wieso sind diese ganzen Erzählungen und Geschichten entstanden? Wir lesen ein Buch, das vor 200 Jahren geschrieben wurde und fühlen uns mit der Heldin oder dem Helden verbunden und denken, mir geht's gerade genauso. Ich bin genauso verliebt wie Werther. Was weiß ich? Und es geht über Raum und Zeit hinweg. Und wie kann das denn möglich sein, wenn es nicht auf dem Feld des gemeinsamen Menschseins entstehen würde? Es ist aber wichtig, dies zunächst mal sich klar zu machen. Und ich merke, dass das ist ein Herzensöffner, wenn man das so vermittelt. Ich kann wirklich sagen, dass in den Seminaren, ich erlebe, dass so immer offener und schneller eine Bereitschaft kommt, es sozusagen aufs Papier zu bringen.
Womit denkst du, hängt das zusammen, diese Bereitschaft? Ist das eine Sehnsucht danach? Auch?
Ja, es ist auch eine Sehnsucht, die wird größer. Es wird alles im Moment drängender in der Welt. Ne? Wir werden ja unheimlich gepusht gerade. Und es ist ein Gespür da, wann, wenn nicht jetzt. Und die Menschen, die so auf ihrer, wie soll ich sagen, Bewusstseinsreise sind, die merken, jetzt ist es dran, jetzt kann ich es machen. Und suchen auch die Verbindung. Das war auch für mich ein Grund. Ich wurde eigentlich auch aufgefordert, in den Seminaren ein Grund, so längerfristige Reihen, in denen du ja auch warst, Sein und Werden am Benediktushof oder die LiveScript-Ausbildung zu entwickeln, wo man sich einfach mal über ein Jahr lang immer wieder trifft und begleitet in den Themen. Und das tut unendlich gut. Und ich glaube, es hat auch jetzt gerade damit zu tun, dass das Thema, wer bin ich, der Selbstvergewisserung, worin habe ich Halt, worauf kann ich mich einlassen, wohin zieht es mich, wird durch die Unsicherheit in der Welt verstärkt. Und es ist sehr schön, wenn wir eben diese Selbstvergewisserung im Halt mit anderen finden können oder im Größeren. Und das sind dann so Sachen, wenn man zum Beispiel die einfache Frage, man denkt bei Biografie eben tatsächlich sehr chronologisch, sehr, wer waren meine Eltern, die Großeltern, und das ist auch gut, nichts dagegen zu sagen. Wenn ich aber eine Frage in den Raum gebe, woher komme ich? Und ich eröffne dieses Thema damit, über die Menschheitsgeschichte zu erzählen. Und wieso das kommt, wann wir zu Menschen wurden, wie Sprache entstanden ist, wieso das gekommen ist, dass Menschen ihre Handabdrücke in Höhlen hinterlassen haben. Was ist das eigentlich? Und wenn ich dann die Schreibaufgabe gebe, woher komme ich, was ich mitbringe, kommen in der Regel ganz erweiterte Texte. Da komme ich immer noch von Vater und Mutter und habe immer noch die blöden Großeltern. Und wäre gern in einem reicheren Haushalt geboren worden und hätte gerne ein dickes Erbe. Aber plötzlich weitet sich das und man merkt, hui, da ist ja noch so viel mehr da. Und das ist die eine Sache im Rückblick. Wir finden ja, dass Biografie sehr viel mit Rückblick zu tun hat. Die andere Sache ist, ich sage immer, Menschen sind Zukunftswesen. Und das sage ich nicht nur, ich denke auch, dass das so ist. Dass Biografie auch das Kommende ist. Wohin zieht es uns? Was will durch uns und mit mir in die Welt kommen? Und das spüren wir ja auch immer mehr. Neue Formen zu leben, zu wachsen. Das ist ja das, was zur Biografie wesentlich mit hinzugehört. Und das hört nicht auf. Das geht bis zum Übergang auf die andere Seite, die wir Sterben nennen. Das geht weiter. Und auch das ist mir sehr wichtig mit einzubeziehen. Wir in den Kursen arbeiten wir genauso viel dazu, wo möchte ich eigentlich hin, was ist noch da, wie, wo komme ich her?
Mhm. Ja, ich finde es schön, wie du das ansprichst, weil ich merke, da wird Biografie nicht zu einem Rückblick, sondern wie zu einem Durchblick. Also
ja, ein schönes Wort.
Ja, Durchblick mehr auch zu den, also gerade auch zu diesem Eingebettetsein ins Größere, auch in diese größeren Prozesse von Leben, wie ist Leben entstanden, wie du es sagst, und wie wird es sich weiter entfalten, durch mich, aber auch im Ganzen und auch wie ein Durchblick hin zu diesen Urmomenten, die ja unserem Leben so eingeschrieben sind, ne? Schon dadurch, wie du gesagt hast, die Geburt, das Sterben, die Wandlungen auch in, ne, von ins Erwachsensein, ins Älterwerden, ne? Eine Ausgabe gemacht zum, was heißt es, Ältestenschaft heute zu leben. Eine ganz große Frage für viele, ne? Ja. Also wie, ja. Da geht's ja um Reifung, um auch etwas, was Frucht gebracht hat, zu teilen, ne? Also deshalb kam mir das so mit dem Durchblick, dass in so einem Verständnis des eigenen Lebens auch wie das größere Sein, auch Menschsein atmen kann. Also du hast es ja auch angesprochen, dieser Atemraum, und uns dadurch auch erreicht, und irgendwie spüre ich das auch, dass das eigene Leben dadurch auch wie so von innen her weiter werden lässt, größer werden lässt, ohne es jetzt irgendwie abstrakt zu machen oder irgendwie ein anderes Leben haben zu wollen, aber einfach weil es in diesem größeren Raum schwingt.
Ja, und die das Zukünftige, die Sehnsucht auch mit weiterzugeben, ist einfach was Wunderschönes. Ein Bereich, der eine Aufgabe der biografischen Arbeit und der Biografie ist durchaus auch die Weitergabe. Das hat ja auch eine Kostbarkeit und eine Funktion, dass wir Erfahrungen und Wissen weitergeben. Ich denke, wir sind Menschen geworden, weil wir uns ums Feuer zusammensetzen konnten, irgendwann Sprache entwickelt haben und austauschen konnten über das, was wir erfahren haben und es so zu Erkenntnissen auch gerinnen konnte. Und der eine große kostbare Schatz, dazu fordere ich auch immer wieder auf, gebt euer Wissen weiter. Und zu diesem Wissen gehört aber auch, wohin hat es mich gezogen? Was hat das mit mir gemacht? Was habe ich dadurch erfahren? Also auch das ist eine große Kostbarkeit. Deswegen ist auch die Wertschätzung unserer Wünsche. Ich gebe immer gerne das Zitat von Rilke. Das hat er mal in einem Brief an Lou Albert Lazar geschrieben. Wünsche sind die Erinnerungen, die aus der Zukunft kommen. Ich mag das sehr, weil es so, was ist das denn? Erinnerungen, die aus der Zukunft kommen. Und dass wir einen Begriff vom Zukünftigen kriegen, der im Jetzt eingewoben ist. Das Jetzt wird es ja ohne Zukunft und ohne Vergangenheit nicht geben. Das Jetzt ist in Wahrheit eine Fiktion. Ja, wir betonen das immer so, im Jetzt zu leben. Aber das heißt eigentlich, dass wir in einer Zeitebene drin sind, die man nur erfahren kann, wenn Vergangenes und Zukünftiges durchsichtig werden darf. Und das kann man eben gerade durch Sprache, die ja einen großen Raum anbietet mit jedem Wort. Ne? Ich sag Baum und jeder sieht einen anderen Baum. Gerade in Sprache kann man das sehr gut vermitteln, was alles an Möglichkeiten darin vorhanden ist. Und der andere Aspekt, den ich unbedingt noch sagen möchte, das ist gerade bei dieser Arbeit auch bei Sein und Werden wichtig. Ich finde es auch sehr wohltuend und bedeutsam, die eigene Sprache zu finden, auch für die tieferen Dimensionen des Lebens. Ja, die eigene Begrifflichkeit. Je mehr wir interreligiös werden, je mehr die spirituellen Traditionen zusammenkommen, ist es schön, diese für sich, wie nenne ich das denn, worin ich mich aufgehoben fühle? Wenn ich zum Beispiel eine Schreibübung gebe, wie mein Halt im Dasein. Ja, was hält mich denn im Dasein? Was ist denn das? Wenn ich vorher noch das Foto, was ich oft mache, eines Neugeborenen zeige, das in so einem Kokon wie eingewickelt ist, und Neugeborene sehen oft im Gesicht aus wie gerade Gestorbene, die haben sehr so ein komisch runzliges Gesichtchen noch, die sind noch gar nicht richtig da und die anderen sind noch gar nicht richtig weg. Und wenn ich das anschaue und gebe dann eine Aufgabe, meinen Halt im Dasein, dann werden plötzlich ganz wichtige Worte für einen selbst gefunden, die auch einfach stärkend sein können, ja, für in Situationen, wo man ihn gerade nicht mehr hat. Es ist schön, da kann ich mal nachgucken. Da war doch was. Und es macht auch sensibel für Bewegungen, wo alles immer so ein bisschen schnell und ach, das ist das und das. Das macht auch so ein bisschen sensibel für Sprachqualitäten. Das finde ich auch gut. Wenn also bei mir zu oft im All-Eins geschwungen wird, dann kommt schon mal der Zeigefinger und sagt, was meinst du eigentlich damit? Was ist denn All-Eins-Sein? Sag mal, mach mal Butter bei die Fische. Erzähl mal. Und das, denke ich, sind auch schöne Sachen, wo wir eben gemeinsam zu uns selbst finden können.
Mhm.
Das ist ja auch was du im Dialog dann auch machst, diese die Weisheit zwischen den Wörtern, zwischen den Räumen, zwischen den Geschichten, das Dritte zu finden.
Ja, das finde ich ganz spannend, wie du das ansprichst mit der Sprache, also diese Möglichkeit der Sprache, ne? Also etwas in Worte zu fassen. Und jetzt mit dem Dialog ist ja was angesprochen, auch ein anderer Umgang mit Sprache, der mehr aus der Unmittelbarkeit kommt, wie etwas gerade jetzt mich berührt oder in mir Resonanz findet. Und natürlich klingt dann auch alles an, was ich bin und was ich weiß und gelernt habe und all das erfahren habe. Aber doch ist es so, dass es dann einen Ausdruck finden kann, der jetzt stimmig ist und der jetzt einen Ausdruck findet für das, ja, was jetzt anwesend ist. Und das ist ja eine andere Form von Sprache als jetzt so, sage ich mal, Konzepte, die man gelernt hat, so abzuspulen, sage ich mal, und sei es das Konzept von Alleinheit.
Ja.
Und deshalb finde ich das auch wichtig, da einen anderen Umgang mit Sprache zu finden, der gerade das Erzählen, auch das literarische Schreiben, das Poetische natürlich auch ermöglicht, weil man eben nicht nur sagen kann, ja, alles ist eins, sondern man kann es eben erzählen oder in Sprache irgendwie, ja, so damit auch ringen, auch irgendwie etwas, was man ja kaum ausdrücken kann, wie ja das meiste im Leben. Also ne, das Anblick jetzt von einem blühenden Baum, so wie es jetzt passiert, ne, entzieht sich auch der Sprache, aber man kann es eben versuchen oder damit ringen, es in Sprache zu bringen. Und wenn es dann gelingt, vielleicht wie in einem Gedicht, dann öffnet sich auch noch mal was, dadurch, dass es eben in Sprache gekommen ist, die etwas irgendwie von der Erfahrung in sich trägt. Das ist ja auch ein
Ja.
Geheimnis.
Und die eben zugleich das Neue hervorgebracht hat. Und diese Sehnsucht, das, was größer ist als ich und was mich staunen macht, ne, das Größte, was je im Himmel war, ist das Staunen, hat Mechtild von Magdeburg gesagt. Das, was uns auch positiv einfach überwältigt, ist ja gerade, denke ich, das, was uns dazu gebracht hat, kreativ zu werden und das Kostbare, die Schönheit zu entdecken, es in Schönheit zu verwandeln und darin auch plötzlich wieder den Sinn dieses Lebens hier mitzukriegen, ja, wir können ja die Schönheit auch im Schrecklichen entdecken, ja, plötzlich ist sogar das noch möglich. Und die Ungeheuerlichkeit dessen, was Leben ist, immer mehr halten zu können. Ich finde immer im, ja, halten, nicht aushalten, sondern halten zu können im Herzen und im ganzen Sein. Das ist ja die große Aufgabe auf der Bewusstseinsreise, denke ich, dass es dahin geht. Das ist ein gutes und nicht ganz einfaches Training. Und da und auch dann, was hinzu, was ja im kreativen Tun nach der Öffnung kommt, nachdem man den Mut gehabt hat, den Themen zu begegnen. Und auch das gilt fürs biografische Schreiben, sich zu öffnen. Was will denn wirklich kommen? Was kommt denn als erster Gedanke? Und was will erzählt werden? Und wenn ich in 5 Jahren wieder meine Lebensgeschichte schreibe, schreibe ich die anders, weil ich anders geworden bin. Und diese Öffnung zu erlauben. Und wenn ich das erlaube, dann kann auch etwas hinzukommen wie Handwerk. Bei jedem Tun gibt es auch ein Handwerk. Beim Erzählen zum Beispiel. Und auch das, finde ich, kann sehr befreiend sein. Erzählen ist das eine Detail finden, was fürs Ganze spricht. Nicht ganz so einfach. Ich muss gar nicht alles erzählen, aber es gibt diese eine Episode, die erzähle ich jetzt. So war Mutter. Ja, das fällt mir jetzt ein. So war es bei uns in der Küche. So, ja, da, ja. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu. Und auch das hat so was, wenn man dann so handwerklich rangeht, hat das auch was Genussvolles und Befreiendes. Es ist gar nicht alles. Ich darf auch das war gar nicht so wichtig. Ich nehme jetzt mal das hier. Das interessiert mich. Und das ist eben bei diesem Bild von was ist biografisches Schreiben, auch wirklich mir sehr wichtig zu sagen, geh der Spur nach, die gerade kommt. Du hast vielleicht gedacht, du musst noch mal über Großmutter schreiben und warum du die so lieb hast und wie schlimm es war, dass sie so früh gestorben ist, aber dir fällt doch als erstes der Onkel Otto ein. Warum? Was mit dem? Ja, und dann die neugierig sein, der Spur folgen und das ist so das Fordernde und das Lustvolle, so erlebe ich es auch mit meinem eigenen Schreiben. Ich sitze gerade an einem neuen Buch und ich weiß immer noch nicht richtig, was es werden soll. Das macht mich sehr unruhig, das ärgert mich auch, aber es zieht mich auch jeden Tag an den verdammten Schreibtisch. Ja, und denke, was soll das? Was ist das für eine Figur, die da plötzlich auftaucht? Was will die von mir? Und auch bei den Einfällen zum eigenen Leben offen sein für das, was erzählt werden will durch uns.
Mhm. Das ist eine schöne Formulierung, erzählt werden will durch uns. Und
ja.
Und was du da ansprichst, du hast es vorher schon angesprochen, dass da auch so, dass es gerade das Schreiben, aber auch das Leben, auch der Dialog immer auch so eine Begegnung mit etwas ist, was wir eben nicht ganz fassen können und was sich auch dem Verfügbaren so entzieht oder dem, was ich schon weiß, ne? Und das, was du angesprochen hast, im Dialog ist es ja aus dem, wie man dann Worte aus der eigenen Berührtheit spricht, entsteht eben etwas Drittes im Gespräch, was niemand vorher wusste. Und so ist es beim Schreiben auch, wie du es jetzt angesprochen hast. Ne, da ist irgendwie ein Impuls oder ich setze mich dahin und schaue ja, was will kommen. Und es ist auch wie eine Öffnung für einen größeren Raum, vielleicht der eigenen Seele oder wie man das auch immer fasst. Also auch eine Begegnung mit etwas, was dem, was ich vielleicht schon in meinem ja gewordenen Bewusstsein habe, so drüber hinausgeht und dadurch aber auch eben auch diese besondere Lebendigkeit schafft oder auch dieses, wie du es geschrieben hast, ja, immer wieder an den Schreibtisch, weil ich merke, da ist irgendwas, das will gesagt werden, das will gesehen werden und auch eben in Sprache gebracht werden, erzählt werden. Also so, ich merke, dass finde ich da ganz wichtig, diese Begegnung mit etwas, was ja über mich, über uns hinaus ist, aber sich da eben so hineinzugeben.
Ja, es möchte sich zeigen, also was durch uns erzählt werden will, und wir können auch sagen, was durch uns gelebt werden will. Und das ist es ist ein Ruf darin, etwas ruft, komm her, was möchte das noch sein? Und es ist eine Entdeckungsreise immer wieder. Und ich glaube, reden gerade immer so viele übers Jungbleiben oder dieses Thema, was geben wir im Alter noch weiter? Und wir entdecken, egal in welchem Alter, ich habe ja zum Teil auch manchmal ganz junge Leute im Seminar, so eine große Mischung zwischen 80 und 30. Was ruft mich noch? Und der ältere Mensch entdeckt in sich plötzlich auch dieses ganz Junge, was da noch wachsen will. Es gibt auch natürlich die Rhythmen und die Lebensphasen und das alles anzugucken, aber es gibt auch den großen Raum des Lebens selbst und der Möglichkeit. Und ja, es ist genau, ein Teil meiner Entwicklung gewesen. Ich habe lange Zeit so sogenannte Poetiklesungen ins Leben gerufen und habe immer Schriftsteller und später auch andere Künstler eingeladen, um zu fragen, wie entsteht ihr Werk? Wie kommt das Neue in die Welt? Und das ist auch was mich einfach sehr interessiert. Wie geht das? Wie entsteht Neues? Und ich denke eben, immer mehr, es darf entstehen durch die Offenheit, die wir uns erlauben, wenn wir in diesen Akt des kreativen Tuns gehen. Zu wissen, Schreiben ist ein Akt der Begegnung, wie eine andere Kunst auch. Und es auf sich zukommen zu lassen und, ich würde wirklich sagen, in Dialog damit zu gehen.
Mhm. Ja, so erlebe ich das auch. Eigentlich auch ein Dialog mit dem, was vielleicht noch ja, sich zeigen möchte im eigenen Bewusstsein, aber vielleicht auch für uns kollektiv. Also du hast es ja auch am Anfang gesagt, mit der
Unbedingt.
Arbeit an kollektiven Feldern. Und das ist ja auch eine Herausforderung. Also gerade heute leben wir auch in einem besonderen kollektiven Feld. Also du hast es ja auch angesprochen, auch die Unsicherheit, die Ungewissheit, Krieg, Klima, Katastrophe, damit hast du dich ja auch beschäftigt. Also wir sind auch in einem kollektiven Raum, wo sehr viel Unsicherheit, auch Angst, auch Zukunftsangst da ist, auch Ohnmacht, also all solche Dinge. Wie siehst du so diese tiefere Arbeit mit dem eigenen Lebensweg, auch vielleicht darin, was ich darin zeigen möchte, wie du es jetzt angesprochen hast, auch im Kontext mit diesem größeren kollektiven, ja, Zeitmoment, in dem wir sind?
Große Frage.
Ja.
Muss ich ein wenig nachsinnen, wie sehe ich das in Verbindung? Ich halte es einfach für was Zentrales. Ich glaube nach wie vor, dass der Wandel, der im Großen entsteht, eben zugleich in uns entstehen muss sogar. Und dass diese Bereitschaft für diese Öffnung, für das Zulassen des Wandels, für die neuen Themen ein stärkendes Feld entstehen lässt, in dem sich auch, also ich bin auch immer noch sehr hoffnungsfroh, in dem sich immer mehr Menschen bewegen und in das man immer mehr hineingehen kann und sich verankern kann. Zum Beispiel in sowas, was wir hier gerade machen, sind Möglichkeiten, die ja wunderschön sind. Es ist ja nicht nur zu kritisieren, dass es jetzt so viel Technik gibt und all diese Diskussionen über künstliche Intelligenz und alles. Aber es gibt auch diese Möglichkeit, dass wir über Ländergrenzen und Zeitgrenzen hinweg kommunizieren und uns in ein gemeinsames Feld begeben können. Und dass darin zugleich aber auch konkrete Ideen entstehen. Und was mich zum Beispiel unglaublich freut, und ich kann zum Teil dann manchmal nicht mehr richtig mithalten, ist, dass gerade inzwischen auch in den kürzeren Seminaren, aber gerade auch in den längeren Livescript oder Sein und Werden, dass sie weitermachen. Ja, dass sie sich weiter vernetzen, die treffen sich, die machen es per Zoom oder machen es auch vor Ort und kommen zusammen und gehen ihren Schreibimpulsen nach, tauschen sich aus und feiern das Leben auch damit. Ja, und das, was uns stärkt, tatsächlich das kreative Tun, die Schönheit, das Leben, das Zusammenkommen für Dinge, die uns stärken, die Freude bereiten, wo wir merken, oh, das darf ich jetzt hier. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit nachdenken, was Trump schon wieder alles macht, sondern ich sitze hier und wir tauschen den Text aus und sagen uns, ob der uns jetzt genügend gefällt oder nicht. Wunderbar, stärkend. Und dann gehen wir wieder in das, was wir auch noch tun. Und ich glaube, dass wir das sehr dringend brauchen. Stärkung, Zuversicht und Anbindung in das eben abgenutztes Wort, in das große Ganze, von dem ich irgendwie glaube, dass es im Kern gut gemeint ist, dass die ganze Sache hier, die man Leben nennt.
Und kannst du dazu noch was sagen, auch in deiner Erfahrung, auch in den Kursen und in der Arbeit mit Menschen, was da auch, also wir haben jetzt, was da auch im Zwischenmenschlichen so geschieht, sag ich mal. Also du hast es jetzt als Stärkung angesprochen und einfach diese Nährung, wenn man als Menschen zusammenkommt und sich eben das, was man selber erzählt hat, miteinander teilt, auch dann Resonanz bekommt. Wie erlebst du das? Du hast es ja vorhin auch beschrieben, ne? So Menschsein entsteht, dass wir gemeinsam am Feuer sitzen und uns Geschichten erzählen. Was lebt da auch zwischen uns auf? Ist ja auch eine Form von Dialog. Aber was erlebst du da als Möglichkeit?
Ich erlebe Freiheit, Schönheit, Erleichterung, sehr viel Lachen, Erlaubnis fürs Glücklichsein. die größte Erlaubnis, ja, das Glücklichsein. Ich habe das jetzt wieder in einem Seminar erlebt, wieder, dass ein Teilnehmer erschütternd geweint hat, als er eine wunderschöne Kindheitserinnerung vorgelesen hat. Und dieses erschütternde Weinen endlich weich werden. Es war so gut, ja. Ich muss ihm die Hand auflegen, bisschen festhalten und der Text ging zu Ende und es war ein wunderschöner Text über die Beobachtung der Natur und ein Vogel, ein großer, der kam und wie er das in Gemeinschaft als Kind erlebt hat und dann können wir haben alle gleich dran teilgehabt und haben einen Moment lang die Schönheit und Kostbarkeit des Lebens geteilt. Und wir teilen sie jenseits von Raum und Zeit und zugleich in Raum und Zeit. Und erleben das, was Leben eigentlich ist, was es ausmacht. Was wir eben viel zu wenig tun, weil immer ist es zielgerichtet und du musst und das und Stress und sonst noch was. Aber dass das Eigentliche ist, dieses jeden Moment, oder sagen wir, jeden ist sehr anspruchsvoll, aber immer mehr die Kostbarkeit des Daseins zu feiern. Und dass das uns bewegt, diese Welt mehr zu lieben und deshalb mit ihr kostbarer umzugehen, das ist, glaube ich, zentral. Ich habe ja in einem Roman Falsche Himmel war für mich die ganze Sache mit dem Klimawandel sehr zentral. Das spielt ja sozusagen nach den schrecklichen Ereignissen. Der Roman ist 2006 erschienen und ich wurde damit zu einer Konferenz eingeladen, Tipping Point. Da kamen Künstler und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen und es war auch der damalige Leiter des Klimainstituts in Potsdam dabei, Schellenhuber. Der sagte noch zu mir, sie haben einen ganz tollen Roman geschrieben, es wird nur leider so kommen. Das hört sich erschreckend an. Aber was da so wichtig war und was wir, glaube ich, bei diesen großen Themen in Anführungsstriche ein wenig falsch machen, war, dass die Kraft zur Veränderung, wenn sie nachhaltig sein soll, die muss aus der Liebe zur Schönheit und zur Kostbarkeit des Lebens kommen und nicht aus der Angst. Die Angst lässt uns kurzfristig handeln und Warnschilder aufstellen und Gebote und all das. Aber wenn wir den Zugang zur Schönheit, zur Blüte des Apfelbaums wieder erlauben, dass die überwältigend sein kann, da kann ich längerfristig den Apfelbaum schützen, als wenn ich nur immer Bilder von sterbenden Eisbären auf einer Eisscholle sehe. Ja, der hat schon gar nichts mehr mit mir zu tun. Und deswegen glaube ich, dass es sehr zentral ist, das, was uns zu Menschen macht, die Kunst, die Kunst als Verwandlungsform und Ausdrucksform für etwas, das man eigentlich nicht ausdrücken kann, weil das größer ist als wir. Der wieder ihre Bedeutung zu geben und zu sagen, das ist es, darin liegt die Kraft und daraus die Initiativen entwickeln. Aus Liebe zu denen, was wir hier in diesem Leben jedenfalls haben dürfen. Mhm. Und das kommt dann wirklich raus, weil es gehen immer alle bewegt und erleichtert weg. Und man freut sich aufs Wiederzusammenkommen. Ich habe auch viele Menschen, die über Jahre wiederkommen. Und dann kann man, sage ich auch immer, ne, jetzt wisst ihr, wie es geht, macht es selbst. Schafft die Inseln. Mhm. Ja, es kostet kein Geld, das können wir einfach machen. Und den Umgang damit lernen, wie mache ich es denn? Und dieses Vernetzung all der funkelnden Diamanten, die wir sind, zu stärken und zu vergrößern.
Ja, und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil das, was du geschrieben hast vom Schreiben, ne, oder von der Möglichkeit der Kunst, etwas auszudrücken, was eben größer ist, als wir es erfassen können, ne, wie die Blüte des Apfelbaums, dass es ja auch für unser Leben gilt, ne? Also dass es dass ja auch das, was Leben ist, immer irgendwie sich dem, was wir fassen können, entzieht, so, und viel größer ist, ne, und auch so eine, ja, vielleicht auch so eine Bewusstseinstendenz ist, so wie wir jetzt leben, ganz viel so aus dem, vielleicht was wir rational verstehen können und kontrollieren können und machen können und leisten können und so, daraus zu leben, aber auch diese Herausforderungen, die wir jetzt angesprochen haben, auch so anzugehen, ne? Wie können wir das irgendwie umsteuern und vielleicht neue Messwerte finden, die uns irgendwie einen Halt geben, wenn wir die unterschreiten, schaffen wir es noch und so. Und das ist ja auch alles irgendwie berechtigt. Aber ich merke auch, dass dieser ganze Aspekt, dass es eben in dem auch immer schon auch die Geschichten braucht, wie es eben, wie Leben anders sein könnte. Oder wie Leben jetzt vielleicht schon dieses andere berührt, ne, was nicht zerstörerisch ist, was eben aus der Liebe des Lebens kommt, dass man, das kann man eben nicht so, das kann man nicht so fordern. Ja, jetzt liebt mal alle das Leben oder so. Das funktioniert ja nicht. Man kann es ja nur eben wachrufen. Und das ist ein innerlicher Prozess, der nur durch Teilhabe geschieht, wie du das mit dem Text von dem Teilnehmenden da beschrieben hast, ne?
Ja.
Man nimmt einfach teil und merkt, ja, das ist es. Und da ist dann auch sofort eine Verbindung, ne, zwischen uns, so wie am Anfang. Du hast ja auch angefangen mit dem, dass wir Biografie oft auch so als was Trennendes erleben, ne, oder versuchen, in diesem Anderssein zu sehen. Aber im Erzählen dieser tieferen Erlebnisse, dieser Geschichten, die wir mitvollziehen können, an denen wir teilhaben können, ist sofort eine Verbindung da. Und die ist auch jenseits von dem, welche Partei ich jetzt wähle oder was ich jetzt über, ja, irgendein bestimmtes Thema denke, das ist sozusagen wie im Untergrund des Menschlichen so eine Verbindung. Und das zu stärken, glaube ich, scheint mir auch total wichtig, gerade heute.
Ja, ich sehe es genauso und ich sehe auch wirklich die Kraft darin, dass es stärkend ist und auch die Fantasie befeuert. Die Ideen kommen dadurch noch mehr. Ja, es ist ein Feld, in dem plötzlich, ich könnte ja eigentlich noch das machen. Das ist nicht einfach nur dieser Austausch. Und bei den, jetzt auch in der LiveScript-Gruppe, die ich gerade habe, in dieser Ausbildungsgruppe, das passiert zwischendrin. Ja, es ist nicht einfach, ach, jetzt weiß ich es, jetzt mache ich meinen Plan, das sind die nächsten 3 Schritte, sondern das ist eine andere Art des Zugangs. Das ist, weil sie auch mit Zeit anders umgeht. Ja, Zeit und Raum sind da irgendwie anders in unseren Geschichten. Und es erlaubt Entwicklung. Es erlaubt ein Entwicklungsfeld. Und ich glaube, ja, man is a storytelling animal. Und das stimmt. Hä? Es geht durch Geschichten und wir können es nicht genau sagen. Ich kann für mich sagen, dass mich Bücher auch verändert haben und Geschichten, die mich bewegt haben. Und das können auch die Lebensgeschichte von Jesus oder von Buddha, das sind jetzt ganz große, aber es gibt auch Bücher, die mich tief bewegt haben und verändert haben oder Gedichte. Und das machen sie aber nicht eins im materialistischen Sinn, sondern sie treiben eine andere Bewegung an. Und ich denke, dass wir in unserer weiteren menschlichen Entwicklung in dieses Feld kommen werden. Also ne, auf eine andere Art mit Zeit umzugehen und mit ein anderes Verständnis wie Evolving geht. Was ist das? Ja, dieser schöne Begriff. Was will sich zeigen? Ja.
Ja, und das finde ich nochmal spannend, auch diesen anderen Bezug zur Zeit, weil das jetzt auch in unserem Gespräch ist mir das mehrfach so gekommen, ne? Auch weil das ist ja auch in bestimmte Form, unsere eigene Biografie zu erzählen, so linear, beginnt mit der Geburt, endet mit dem Tod und dazwischen passiert was, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und so erzählen wir ja Geschichte auch ein bisschen, ne? Es gab dann die Frühzeit und dann gibt's jetzt und wie auch immer man das dann erzählt, aber dass da doch auch noch mal ein anderer Raum sich öffnet, wenn auch dieser zeitliche Verlauf so durchlässig wird. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Und auch auf, ja, sich dadurch auch, ja, vielleicht irgendwie die Lebendigkeit und die Essenz des Lebens in jedem Moment zeigen kann, aber eben auch, wie soll man sagen, wie immer zugänglich ist, ne? Also, vorhin hatten wir es ja auch angesprochen, dass im Alter auch dass die Kraft des Aufbruchs zugänglich bleiben kann. Also nicht sozusagen so abgeschnitten, jetzt bin ich alt, jetzt kann ich nichts mehr machen, oder wie auch immer. Also dass dann anderer Bezug entsteht, der auch das, was möglich ist, irgendwie, also den Raum des Möglichen öffnet, weil es nicht nur sozusagen das weiterschreibt, was man schon getan hat, also sei es jetzt im eigenen Leben oder auch ja im größeren Kollektiven, sondern dass dadurch das vielleicht eben auch so das ermöglicht, dass das Neue auch sich zeigen kann.
Ja, und das ist, was braucht es denn? Es braucht Vertrauen. Und wir sind halt sehr in Feldern der Machbarkeit, ja. Und Vertrauen, das tiefe Vertrauen, das hat nicht so viel mit Machbarkeit zu tun. Das ist mit Erlaubnisgebung. Erlaubnisgebung fürs Neue. Und sich auf diesem Feld auszuprobieren, ja, das macht es leichter, das auch im Leben mehr zuzulassen, mehr zu Räume dafür zu öffnen. Ah ja, ich schau mal, was kommt, was begegnet mir denn? Mich einlassen und nicht alles festlegen. Und das sind ja oft die Situationen, die biografisch zu Krisen führen, wenn wir in Zustände kommen. Ich habe oft Menschen, die nach der Pensionierung kommen. Wer bin ich jetzt? Ich übe diesen Beruf nicht mehr aus, oder die Kinder sind ausgezogen, oder es hat andere Ereignisse gegeben. Was definiert mich jetzt? Und da in ein Feld des Vertrauens zu gehen, wo man Möglichkeiten entdeckt, wo auch andere drin aufgehoben sind und ich das nicht festzurren muss, ich bin das und das, sondern dieses einfache, aber große Wort, ich bin. Das erfordert auch eine Einübung. Und da habe ich schon den Eindruck, dass dieser Zugang zum Schreiben helfen kann, um auszuloten, wie ist das für mich. Und auch um rauszufinden, wo halte ich eigentlich noch dran fest, was ist denn schon längst überlebt, was ist schon gar nicht mehr so wichtig. Was kann ich abgeben? Es ist ja auch ein Rückgriff auf, ne, wenn wir sagen, das Vergangene. Wir können Sachen davon nehmen, die uns gut getan haben, und wir können anderes zurücklassen, was einfach jetzt erledigt ist. Da sind wir drüber. Und das kann sich in schönen Formen auch ausdrücken, die ganz neu sind und ganz frisch sind. Dass man plötzlich, ich hatte einmal ein sehr starkes Erlebnis mit jemand im Seminar. Er war Epileptiker und musste immer sehr viele Tabletten nehmen und kam aus einer Familie von Spitzensportlern und hatte auch als Spitzensportler angefangen, bevor die Krankheit ausbrach. Und da kann man sich ein großes Spannungsfeld vorstellen. Und es war ein ganz lebendiger Mensch und der hat dann darüber geschrieben. Und hat alle seine Medikamente in Gedichtform gebracht und hat das vorgetragen. Der Vortrag war ziemlich erschütternd, aber gleichzeitig war es so fröhlich und lustig. Und er merkte, dass er aus dem, was ihn erschüttert, ein lustiges Gedicht machen kann. Was sagt denn das aus? Das Gedicht war viel weiter als er. Und es war wirklich so, dass er gesagt hat, Chaka, ich hab es, ja. Das war die pure Freude. Ich kann diese dramatische Sache hier lyrisch vortragen und die fangen an zu lachen darüber. Ne, das sind auch alles diese Möglichkeiten des Spielerischen, der Freude, der Urlebenskraft wieder hervorzurufen. Zu teilen.
Ja, und du hast noch was gesagt, jetzt, das mich noch mal berührt hat, auch, dass das Leben eben nicht so dem Machbaren folgt, ne? Und das ist ja auch eine Erfahrung, die irgendwie ja eben auch zum Krisenhaften des Lebens gehört, auch zum Unsicheren, dass das Leben uns eben ereignet und nicht unserem Willen folgt, ne? Sei es jetzt eine Trennung oder eine Krise, ein Verlust, wenn jemand Geliebtes stirbt, wenn man selber eine schwere Diagnose bekommt, Krankheitsdiagnose oder sei es jetzt äußere Krisensituation, dass das Leben eben etwas ist, was sich ereignet, was auch uns zustößt manchmal, ne? Und dass aber das auch ein Raum ist, der, wie kann man das sagen, der uns auch über uns hinaus ruft oder hinauszieht, auch damit im Gespräch zu sein, weil wir dem ja auch mit dieser schöpferischen Kraft begegnen können, die wir eben auch haben. Das hast du ja mehrfach auch angesprochen. Aber mir ist es nochmal so, ja, jetzt klar geworden, dass das eben auch etwas ist, was irgendwie unserem Leben so tief eingeschrieben ist, dass es uns eben, ja, sich eben ereignet, Dinge uns begegnen, aber natürlich auch im Schönen, ne? Eine Begegnung mit einem Menschen, den wir lieben, ne? Was auch ganz plötzlich, das kann man nicht planen, selbst wenn man noch so gut irgendwie eine App benutzt und alles Mögliche. Den Moment kann man eben nicht planen und das Geschehen so, ne? Und kann es auch nicht machen. Und eigentlich ist das auch was Wunderschönes, weil es das Leben eben auch in dieser, auch ein bisschen in dieser Lebendigkeit hält. Und auch in diesem Gefühl, ja, dass da in als Leben oder im Leben ist auch etwas, das mich anspricht, das mich ruft, das mich anfragt, vielleicht auch. Und auf jeden Fall wie ein, ja doch, auch wie ein Dialog da möglich ist. Ja.
Ja, und dem ich, natürlich ist der andere Faktor des Schreibens ist ja auch ein Festhalten. Es ist ein Öffnen und ein Festhalten. Und mir fällt gerade ein, während du sprichst, dass ich habe früher oft als letzte Übung oder wie kann man denn zu Hause weitermachen, die Aufgabe gegeben, 10 Dinge, die ich vom heutigen Tag bewahren möchte. Ich konnte kein besserer Begriff als Dinge. Das kann ganz Unterschiedliches sein, ne? Das Lächeln von der Bäckereiverkäuferin, das leckere Eis, dass ich endlich meinem Chef gesagt habe, dass er mich nicht so anschnauzen soll, was weiß ich, ja? Und so eine Liste zu machen und dann kommt Nummer 11 und dann war da noch. Und das ist eine Übung, die dauert 10 Minuten. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat mir nach einem Jahr geschrieben, es hat komplett ihr Leben verändert. Sie hat den Job gewechselt, sie ist umgezogen, sie hat ein Patenkind und Flüchtlingskind richtig angenommen, um das angemessen zu fördern, hat sich engagiert. Und es ist ganz einfach dann auch eine Fokusverschiebung hin zu dem Erstaunlichen, zum Wunder. Und das Wunder bei dieser Übung ist immer das, was bei einem bei Punkt 11 einfällt. Und dann war da noch, das sind so kleine Tricks, mit denen man ja auch ein bisschen spielen kann, ja. Ich sehe es, denke ich, so wie du auch, dieses mehr Vertrauen in diese überraschenden Anforderungen, die auf uns zukommen und in auch eine Schulung des Gewahrseins und des Mitgefühls für die Kostbarkeiten, die wir geschenkt kriegen, dass da plötzlich irgendwie, ich habe jetzt irgendwie einen neuen Vogel im Garten gesehen, ich kann den nicht identifizieren, der sieht schön aus. Und ich habe gedacht, ey, super, du kommst hier auf meine Fensterbank, klasse, wer bist du? Ja. Also diese Kleinigkeiten, die einfach auch kommen und die Lebensfreude ausmachen.
Und eine Formulierung, um auch nochmal so auf deine Arbeit mit der Biografie zu kommen, die ich immer ganz, ja, irgendwie berührend finde, ist ja, dass du sagst, so ein Schritt auch in der Biografie von diesem roten Faden der Ereignisse zu einem goldenen Faden, weiß nicht, der Existenz oder des Wesentlichen zu kommen. Kannst du dazu noch was sagen, wie für dich in der Biografiearbeit diese Bewegung ist oder dieser Wandel, auch diesen goldenen Faden im eigenen Leben zu finden oder ja aufzuspüren?
Ja, ich würde, und so sage ich es auch oft eigentlich genauer, das goldene Gewebe nennen. Der rote Faden, damit verbinden wir wieder, wie wir eingestiegen sind, auch ins Gespräch die Ereignishaftigkeit. Ne, wir reden viel bei Biografie und wir arbeiten an Mustern, an Prägungen. Und das ist auch kostbar und wichtig. Denken wir an die ganze Diskussion, weil wir sind Kinder unserer Zeit. Denken wir an die Kriegskinder, Kriegsenkelsachen. Ne? Da kann man es jetzt sehr leicht deutlich machen. Was haben wir mitgekriegt? Was sind Prägungen, die durchgehen? Und das, was wir jetzt besprochen haben, wie bin ich im großen Ganzen verankert? Was hält und trägt mich? Was sind die großen Begegnungen im Leben, die wahren Lehrer? Wo ist das Staunen zu mir gekommen? Wo habe ich erlebt, dass es mich übersteigt, was das Leben ist, dass es größer ist als ich? Das ist das goldene Gewebe. Und wir werden mit dem roten Faden ins goldene Gewebe eingewoben. Und wenn wir das mitkriegen, dass wir da drin sind, dann sind wir wirklich eingebettet in der Kostbarkeit des Lebens. Und da sind wir in dem, wie wir mit unserem Gespräch auch angefangen haben, was ich den erzählten Raum nenne. Und zu diesem erzählten Raum, ne, ich habe mal mit Schülern gearbeitet, so eine freche und ganz schwierige Klasse, ein halbes Jahr lang, die haben hinterher einen 40-Seiten-Roman geschrieben. Und die haben dann die Regeln, die sie gelernt haben, aufgeschrieben, haben gesagt, eine Geschichte ist eine Kugel, in der man spazieren gehen kann. Ah, ich hätte sie alle küssen können. Genauso ist es, ja. Es ist eben nicht nur der rote Faden, sondern es sind das, was wir besprochen haben, die darin, dadurch aufgerufenen Räume, die es auch noch gibt. Und ein ganz einfaches Beispiel beim Biografischen, das nicht gelebte Leben. Gehört auch zu unserem Leben, die Entscheidung, die ich nicht gemacht habe. Und all das ist in dieser Erzählung aufgehoben und macht das ganze goldene Gewebe aus. Und dann kann ich sagen, wenn ich mich eingebettet und nicht getrennt fühle, ist nicht so schlimm. Das machen andere für mich. Ich habe nicht versagt, weil ich nur diesen Weg gewählt habe. Ich bin nicht minder qualifiziert, weil ich den passenden Partner nicht gefunden habe, all diese großen Probleme oder die Karriere nicht gemacht habe. Ich bin diesen Weg gegangen, in diesem goldenen Gewebe drin. Und es ist in mir. Es ist auch in mir. Die anderen sind auch in mir. Sonst macht das ja keinen Sinn, wenn ich so rede. Und das zu fühlen und zu erlauben und den Zugang dazu zu ermöglichen, ich denke, das ist ein großer Teil meines Ansatzes, meiner in Anführungsstrichen Arbeit, wenn man das so nennen soll.
Ja,
meines Vergnügens.
Das ist schön, wenn die Arbeit das Vergnügen ist und die Freude. Ja, das spüre ich. Das spürt man ja auch und das spüre ich auch. Hab's auch so erlebt in deiner Arbeit. Und auch jetzt in dem Gespräch. Vielen Dank, Liane.
Ja, gerne. Ja, ich danke dir und auch für diesen wunderbaren Podcast, den du machst und das Teilen der Weisheit und der Erfahrungen. Danke, Mike.
Ja, danke und danke an alle, die zugeschaut, zugehört haben. Gerne auch mit Kommentaren unter diesem Video das Gespräch weiterführen. Und vielen Dank an dich, Liane. Ciao.
Ciao.